Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Guten Tag und willkommen zur zweiten Runde am Mittag. Der Blick zurück auf das Jahr 2018. An meiner Seite Hajo Schumacher, der diesem Jahr unter anderem mit Männerspagat einige Überlegungen zur Rolle des modernen Mannes geschenkt hat. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Mit der Schriftstellerin und Sachbuchautorin Thea Dorn, die uns wiederum einen Leitfaden für aufgeklärte Patrioten geliefert hat. Deutsch nicht dumpf. Guten Tag.
Guten Tag.
Und der Mann mit der Glaskugel, Andres Feil, Regisseur eines aktuell am Deutschen Theater laufenden Stückes, Let Them Eat Money, das nämlich im Jahr 2028 spielt. Da müssen Sie uns auch noch ein paar Zukunftsperspektiven später aufzeigen. Hallo, Herr Feil.
Hallo, Herr Frenzel.
Wir schauen weiter zurück auf schöne und vielleicht auch weniger schöne Themen dieses Jahres im Losverfahren. Lottofee am Mikrofon ist Corbinian Frenzel. Schönen guten Tag. Und das ist der Moment hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Jahresrückblick, wo ich unsere drei Gäste bitte, die Lottofee zu spielen. Und die Lottofee zu diesem Zeitpunkt ist Andres Feil, dem ich mal
da
einfach.
Jetzt richtig werfen.
Genau, ich werf einmal rüber. Wir haben ja einen ganz großen.
Nehmen Sie. Stunden haben wir.
Ja, wir müssen mal, genau. Wir machen das jetzt mal im Fast Forward.
Ja, vielleicht behalten wir die einfach mal bei uns.
Genau. Dann können Sie selber auch auswählen. Das ist wie so eine WM-Auslosung.
Tellkamp versus Grünwein. Sagbar, unsagbar, unsäglich.
Das ist ja eine der wahrscheinlich größten Feuilleton-Debatten dieses Jahres, ausgelöst durch ein Gespräch zwischen den beiden Schriftstellern, Durst Grünbein und Uwe Tellkamp, im Frühjahr bei einer Diskussion im Dresdner Kulturpalast, in der Uwe Tellkamp unter anderem das sagte.
Und das treibt viele Menschen um. Und was man bisher dafür erfahren hat, wenn man das ausgesprochen hat, war Hass, Häme, in die Ecke schieben, populistisch, Nazi sein, braun sein. Und was mir auch Angst macht, ist, wenn man das weitertreibt, und es wird leider in vielen Medien so getrieben, dann entstehen die Nazis erst, die sie vorher gar nicht hatten.
Da sagt Uwe Tellkamp, wie mir hat er gesagt, im Frühjahr in Dresden. Das war eine Debatte, die dann noch viele Nachwirkungen hatten. Die Erklärung 2018, wo sich dezidiert konservative Leute erklärt haben und gegen so etwas wie einen Meinungsmainstream gewährt haben. Ich weiß jetzt von Andres Feil, als wir vorher sprachen und schon mal andeuteten, dass wir darüber sprechen können, dass Sie am liebsten gar nicht über dieses Thema sprechen würden.
Ja, also.
Und ausgerechnet, Sie haben es jetzt gezogen.
Ich habe es gezogen, deswegen breche ich einfach vor. Er hat ja noch was anderes gesagt. Er hat ja über die Angst, seine Angst gesprochen vor den 95%, die nicht vor Krieg und Verfolgung flüchten. Ja, und ich finde.
Sondern in die Sozialsysteme, hat er, glaube ich.
Genau,
das
einwandern.
War das Zitat,
ja. Was ich daran bemerkenswert finde, dass er auch über seine Angst spricht. Und ich habe leider nie persönlich mich mit ihm auseinandersetzen können. Was mich interessieren würde, woher kommt bei ihm ganz persönlich diese Angst? Welche Begegnungen hatte er? Meine Erfahrung ist, dass es ganz viel mit auch der DDR-Geschichte zu tun hat, einer nicht aufgearbeiteten Wendezeit. Ich habe immer wieder, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, wir sind auch durch die Treuhand Anfang der 90er Jahre, wir sind ausgeraubt worden, wir sind entwertet worden, unsere ganze Berufsbiografien sind entwertet worden. Das ist nie wirklich aufgearbeitet worden. Ich glaube, dass da ganz viel zu kurz gekommen sei, ein Gefühl, nicht anerkannt zu sein und dass daraus auch bei einem Herrn Tellkamp interessanterweise, der erfolgreich war, wo man sich fragt, wie kann das sein bei so jemand? Aber gerade deshalb ist er ein interessantes Symptom, finde ich, weil er eben nicht zu denen gehört, die den Job verloren haben, die arbeitslos geworden sind, die dann nie wieder zurückgefunden haben in eine Karriere. Und deshalb ist er für mich ein Symptom, dass es in der Mitte der Gesellschaft eben salonfähig, nicht nur salonfähig geworden ist, sondern angekommen ist, dieses Gefühl, Opfer zu sein, zu kurz gekommen zu sein, das nicht mehr sagen dürfen, sofort ausgegrenzt zu werden. Und zum Teil, und das ist das Traurige an der Debatte, weshalb ich eigentlich sage, ich möchte da gar nicht mehr drüber sprechen, zum Teil ist es ja genau so auch gekommen, ja, indem der Suhrkamp Verlag aus meiner Sicht vollkommen falsch reagiert hat.
Indem er sich distanziert
hat. Indem er sich dann distanziert hat von Tellkamp und genau diese Opferrolle dann auch nochmal aktiviert hat. Und ich finde es, wenn überhaupt, soziologisch oder sozusagen psychologisch interessant, aber gleichzeitig auf eine furchtbare Weise macht es mir deutlich, wie tief dieser Riss in diesem Land ist und wie schwer es ist, über diesen Riss hinaus zu diskutieren. Also Heiner Müller hat den schönen Satz mal gesagt, über die Differenz von Erfahrung lässt sich nicht diskutieren. Und ich glaube, das
über die Differenz von Erfahrung lässt sich, glaube ich, nicht diskutieren, aber sie lässt sich, glaube ich, gegenseitig erzählen. Also ich habe viele Veranstaltungen in diesem Jahr in Ostdeutschland gemacht.
Aber das heißt zuhören lernen.
Genau, das meine ich ja auch. Und das finde ich schon ein sehr, sehr interessantes Phänomen, wo ich, glaube ich, auch als durch und durch Westlerin, die in Frankfurt am Main geboren wurde, viel begriffen habe über eine tiefsitzende Kränkung, die ich, glaube, anfange verstehen zu können in den ostdeutschen Bundesländern. Zu sagen, diese zum Teil ja wirklich extrem euphorischer Aufbruch, der dann 89, 90 war. Der lief im Westen in Mauern aus Arroganz, aus Ignoranz, aus diese heiklen Diskussionen davon, dass das Motto sich von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk, wurde ja auch sofort damals weggedisst, oh, das ist schon der Anfang von was Gefährlichem, da machen wir gleich mal den Deckel drauf. Es gab nie Diskussionen. Was bedeutet das jetzt, dass wir wieder ein Deutschland sind? Ich habe in diesem Jahr ein Buch geschrieben, wo ich mich versuche, Begriffe wie Patriotismus oder Nation eben so zu besetzen, eben gerade nicht wie Telkamps tut, indem man dann mit falschen Zahlen rumschmeißt. Und dieser Eindruck, wir wurden in den 90er Jahren im Osten behandelt wie sozusagen die unliebsame Verwandtschaft, der man irgendwie ein paar Milliarden rübergeschoben hat, so wie Kindern, damit sie die Klappe halten, werden auch mit Geld ruhiggestellt, damit sie nicht aufmüpfig werden. Und dann ist 2015 passiert. Auf einmal kommen Menschen aus ganz anderen Teilen der Welt, Teile eines linksliberalen, nicht nur linksliberalen, sondern Teile eines deutschen, vor allem auch westdeutschen Bürgertums, spielen gewissermaßen, wir adoptieren die jetzt alle. Und diese Kränkung kann ich erstmal verstehen. Also ich.
Okay, aber darf ich da gerade mal einhaken? Weil Sie beide jetzt, Andres Feil, Thea Dorn, so eine Art therapeutische Herangehensweise gewählt haben.
Ich glaube, das ist das Einzige, was im Augenblick geht.
Ja, aber ich weiß, Hajo Schumacher, vielleicht springen Sie mir bei, aber ich vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch Teil des Problems. Also die freundlichere Variante dieses Blickes, die haben Sie gerade geäußert. So, wir müssen zuhören, wir müssen mit denen reden. Gleichzeitig passiert da aber etwas, was, glaube ich, diese Seite, nein, ich mache ganz kurz, was nämlich diejenigen, die das da formulieren, und Uwe Tellkamp ist ja einer, der offenbar vielen anderen auch aus dem Herzen spricht, als eine Nicht-Anerkennung auch einer eigenen Wahrnehmung betrachten, was da gerade, was Sie hier gerade gemacht haben, indem Sie sagen, man muss das verstehen, das war schwierig und da gibt es Ängste. Ich habe mal eine Hörerzuschrift bekommen von jemandem, der gesagt hat, wissen, weil ich das auch so bemüht habe, der gesagt hat, wissen Sie, ich habe keine Angst, ich habe eine andere Sicht. Und das wird mir viel zu wenig anerkannt. Und das ist Teil des Problems der Debattenkultur in diesem Land.
Und ich glaube, Debattenkultur ist ein ganz interessantes Stichwort. Das war ja auch die Überschrift da, unsagbar, unsäglich und noch sowas. Ich glaube, Herr Tellkamp darf sagen, dass er Angst hat. In dem Moment, wo er sagt, 95% kommen nur, um in die sozialen Sicherungssysteme einzuwandern, in dem Moment kommt das Gefühl und dann die Fakten dazu, das darf und muss man korrigieren. Aber letztendlich, und das ist ja dieses komische Gefühl, was mir auch als Journalist immer wieder entgegenprallt, man darf Dinge nicht mehr sagen. Und dieses Narrativ darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ich sage es aber trotzdem, dass es diese linksversiffte Meinungshoheit gibt, auch in den Funkhäusern und in den Redaktionen. Das bestätigt sich natürlich dann in diesen Momenten, wo ein Tellkamp durch rausschmiss aus einem Verlag, quasi mundtot oder sowas.
Nein, Moment. Er ist nicht aus dem Verlag.
Es wurde sich distanziert.
Ja,
und jetzt sind wir bei dem Thema Debatten.
Also jetzt müssen wir über das Wort reden, was heißt es, man darf es nicht sagen. Das ist ja ein schwieriger Satz.
Du wirst bestraft.
Naja, in welcher Form? Also man darf streitbare Dinge in diesem Land sagen. Man muss dann allerdings sowohl die rhetorischen Fähigkeiten als auch die Dickfälligkeit mit Verlaub haben, für diese Dinge gerade zu stehen. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass sowohl Herr Feil als auch ich quasi beim therapeutischen Ansatz jetzt gelandet sind, weil ein kluger Mann wie Uwe Tellkamp, warum benutzt er eine so offensichtlich falsche Zahl? Er hat ja auch viele Sätze in diesem Gespräch gesagt, die würde ich unterschreiben. Ich gehöre auch zu denen, die keine Anhängerin davon sind, zu sagen, man muss einen politisch radikalen Islam irgendwie doch vielleicht für kein so ganz großes Problem halten, halte ich auch für ein riesiges Problem. Jo. Das sind Sätze, die man sagen kann, für die man auch von manchen angegriffen wird, das muss ich dann aushalten. Mein Problem ist, dass Herr Tellkamp, also mein Hauptproblem ist eben wirklich, dass er diese völlig falschen Zahlen benutzt hat, wo man sagt, und das glaube ich auch, ist nur mit einer verblendeten, verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung, die was mit Angst zu tun hat, zu erklären. Und das andere ist seine Reaktion danach. Also sozusagen einmal was rauszuhauen und sich dann in den Märtyrerschmollwinkel zu begeben und sich in seiner eigenen Echogruppe als Märtyrer feiern zu lassen, der quasi Auftrittsverbot hat, was einfach
das,
nicht
das,
stimmt.
Das ist das Dünnhäutige, was Sie angesprochen haben. Ja.
Nochmal zur Debattenkultur. Wir haben noch gar nicht mehr über die vielen auch unterschreibungswürdigen Sätze von Telkamp oder wem auch anders geredet, sondern einfach nur über die eine Verfehlung. Mhm. Und letztendlich, so wie die Theaterkritiker, wie hat der jetzt performt, der Telkamp? Es ging überhaupt nicht mehr um Inhalte, sondern eigentlich nur noch über die Performance, Daumen rauf, Daumen runter.
Und ich würde das ergänzen mit einem Punkt, bevor anderes Fall, Sie werden mir da bestimmt widersprechen. Wir setzen unglaublich viel Energie ein. Und wir, sage ich jetzt mal so, der größere Meinungskonsens, der sich vielleicht stört an dem, auch an konkreten Sachen, die Telkamp gesagt hat. Wir setzen ganz viel Energie darauf ein, festzustellen, was ist sagbar, was darf in einem öffentlichen Diskurs stattfinden und was darf nicht stattfinden. Ich halte das für eine Energieverschwendung. Ich würde diese Energie lieber dafür verwenden.
Genau, da bin ich dann, dabei. Dann ich widerspreche ihn gar nicht. Ja? Ich sage nur, ich möchte zwei Sachen kombinieren. Das eine ist in der Tat erstmal zuhören. Also wir reden über die Empathie. Und das zweite ist aber die Analyse. Und das ist auch eine politische Analyse, dass man nochmal sehr genau hinschaut, was ist eigentlich da direkt nach der Wende passiert. Da wurde auch aus einem, ich sage jetzt mal ganz bewusst gewissen Populismus, sehr schnell die D-Mark eingeführt, was aber dazu geführt hat, dass Betriebe plötzlich aus dem Comecon, also aus den früheren Handelsländern, keine Waren mehr beziehen konnten, weil die einfach nicht mehr bezahlen konnten. Das heißt, Betriebe wurden sehenden Auges in die Insolvenz getrieben. Und dann kam die Treuhand, dann kamen die Raubritter. Das sind Mechanismen, die natürlich massiv in die Lebensläufe eingegriffen haben. Und das ist nie wirklich betrachtet, aufgearbeitet worden. Ich glaube, man muss eben das eine mit dem anderen verbinden, dass es da durchaus objektive, große Fehler der Politik gegeben hat. Auch der CDU, auch dem Einheitskanzler, auch nochmal ganz genau
auf die Finger. Auch den Ministerpräsidenten, die dann aus dem Westen einmarschiert sind.
Wenn man das mit auf die Rechnung setzt und dann sich genau hinschaut, Lebensläufe anschaut im Osten. Ich habe sehr lange recherchiert, ich habe 3 Jahre in einem Dorf recherchiert. Und ich bin sozusagen auf ein Horror-Vakui gestoßen, auf ein Vakuum, was vielfach benennbar ist. Einmal ein Vakuum von Verantwortung, das heißt ein Rückzug wirklich auf die ganz kleine Einheit. Die haben uns verraten, die tun für uns nichts. Ich falle in ein Loch. Das heißt, was da draußen passiert, geht mich nichts mehr an. Zweitens ein Vorstellungsvakuum, ja, also im Sinne von ich habe keine Vorstellung mehr, wohin ich meine eigene Biografie noch entwickeln möchte. Und wenn ich mich so zurückziehe, dann ist natürlich jeder Fremde noch mal mehr bedrohlich.
Ich habe keine Ahnung mehr, das ist nicht mehr mein Land. Also das ist einer der Sätze, die ich am häufigsten höre. Und ich glaube, da müssen wir uns im Westen, also hier sitzen jetzt schon wieder 3 mit Westbiografien oder 4.
Wie soll das sein? Warum haben wir in Dresden eben nicht die Tausenden, die Flüchtlinge am Bahnhof willkommen geheißen haben? Das hat damit was zu tun.
Aber das ist nicht mehr mein Land. Das finden wir auch im Ruhrgebiet. Das ist kein Ostphänomen. Das ist auch inzwischen ein wachsendes Westphänomen. Nicht mehr mein Land. Ich glaube, wir sollten das nicht so exklusivisieren auf Chemnitz und Dresden.
Ja.
Gehen Sie mal nach Gelsenkirchen, gehen Sie mal nach Duisburg und fragen Sie da, was noch mein Land ist. Die haben zum Glück noch einen Fußballverein.
Darf ich eine Zahl reinwerfen? Die Wahrscheinlichkeit,
ich hoffe, die stimmt besser als die Zahl von Hotelkampf.
Opfer einer rechtsextremistischen Straftat zu werden. Ob uns das gefällt oder nicht, ist einfach um den Faktor 2 oder 3 höher in den neuen Bundesländern. Es ist so, ob uns das gefällt oder nicht.
Und es gibt auch Gegenden in den alten Bundesländern, wo es auch so ist. Und das hat auch ein bisschen was mit sozialen Verwerfungen zu tun. Die vielen, vielen Rechtstrends, die wir international betrachten, das ist der Rust Belt in den USA, der Trump wählt. Es sind Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, auch in Frankreich, die von ganz links übrigens dann ganz schnell nach ganz rechts geschwenkt sind. Und da werden Sie im Ruhrgebiet ähnliche Phänomene, und reden Sie da mit SPD-Bürgermeistern, die werden von der AfD geradezu überrannt. Ganz ähnliche Phänomene wie im Osten. Und ich glaube, diese Ost-West-Sicht ist zu einfach. Wir haben es hier mit Folgen einer industriellen, zweiten, dritten.
Nein, nicht nur. Ich glaube, also Selbstbewusstsein ist doch ein wahnsinnig komplexes Gebilde, was sich aus verschiedensten Quellen speist. Und natürlich ist die ökonomische Frage, ob ich den Eindruck habe, ich kann für mein Leben sorgen, ich weiß, wovon ich leben soll, ein Punkt. Aber wenn alles gleichzeitig kommt, also meine politische Biografie wird entwertet, häufig, nicht immer, aber es sind doch ja ein nicht unerheblicher Anteil Männer, sozusagen eine bestimmte Art von Männlichkeit ist entwertet. deutsch zu sein, worauf man in der DDR ziemlich stolz war. Da dürfen wir uns auch nichts vormachen. In der DDR wurde die deutsche Kultur nie so dadurch, dass die große Erzählung war, die Schuld am Faschismus trug der Kapitalismus und das Versagen der bürgerlichen Klasse, wurde die deutsche Kultur nie so problematisiert in der DDR, wie das in der Bundesrepublik der Fall war. Also Deutschsein ist plötzlich auch nichts mehr. Und irgendwann ist, glaube ich, ein kritischer Punkt erreicht, wo ein Mensch dasteht und sagt, also wenn ich an allen Punkten nur noch in die Fresse gesagt krieg, ist nichts mehr wert, wer du bist und was du bist und wie du fühlst. Da verstehe ich, dass Leute anfangen, sehr, sehr zornig zu werden. Und die große Aufgabe ist, glaube ich, zu sagen, wie kann man mit diesem Zorn, indem man nicht mit so einer arroganten am Schluss dann doch eben arrogant werdenden Therapeutenhaltung kommt, da fasse ich mich auch durchaus an der eigenen Nase, sondern zu sagen, wie kann man Leute dazu bringen, dass sie einsehen, dass es auf jeden Fall der dümmste Weg ist, diese Zorngäule von der Leine zu lassen.
Doch wieder ein bisschen therapeutisch am Ende. Der dort. Vielen Dank. Anderes Teil, Hajo Schumacher. Wir reden zu Recht länger über die Dinge und über die Umschläge, die wir hier aufmachen, aber so ein paar schaffen wir vielleicht noch. Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich in die nächste Runde. Jetzt. Deutschlandfunk Kultur, der Jahresrückblick 2018. Thea Dorn hat schon einen weiteren Umschlag in der Hand bei dem Blick zurück, denn wir wollen uns überraschen lassen, was an Themen auf uns zukommt, die wir hier intensiv diskutieren.
Viel Papier. Handelsblatt.
Ah, das Handelsblatt. Ich habe eine Ahnung.
Das gibt's noch. Handelsblatt.
Oh,
ein Vortrag.
Ich habe einen Artikel von Sigmar Gabriel in der Hand. Und
das kann nicht verkehrt sein.
Da steht Politiker des Jahres, Annalena Baerbock und Robert Habeck.
Ja, er hat, ich weiß nicht, ob Ihnen das begegnet ist, wirklich in der Tat vor wenigen Tagen jetzt zum Jahresende diesen Meinungsbeitrag geschrieben. Sigmar Gabriel ist ja sowas wie ein Talentscout, das haben wir schon gesehen beim Thema Martin Schulz. Insofern weiß ich nicht, ob die beiden sich jetzt wirklich darüber freuen sollten. Aber unabhängig von Sigmar Gabriel ist es ja schon beeindruckend. Diese beiden und vor allem auch ihre Partei, die Grünen, die ja in diesem Jahr einen erstaunlichen Aufstieg hingelegt haben, in den Umfragen, aber auch ganz konkret bei Landtagswahlen, in Ergebnissen. Wollen wir die beiden mal kurz hören bei ihrer Bewerbungsrede?
Unbedingt.
Also.
In einer Zeit, in der ein postmoderner Kapitalismus im Moment alles, das Privateste, Arbeit, Zeit, Glück, Intimität, Lebenszufriedenheit in Wert setzt und dieses Entwertsetzen ausquetscht, ausringt, in dieser Zeit muss unser politisches Verständnis weitergehen.
Lasst uns niemals selber damit anfangen, Öko gegen Soziales auszuspielen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille.
Tja, das sagt sie so, die Annalena Baerbock.
Ja, in der Opposition ist das ja immer leicht. Man darf nicht ganz vergessen, die haben seit 13 Jahren im Bund nicht mehr mitregiert. Und in den Ländern haben sie einen, den Baden-Württemberger Kretschmann, der nun in jeder Partei dabei sein könnte. Der hat sowas richtig typisch Grünes nicht. Der arrangiert sich auch mit der Automobilindustrie ganz gut und findet auch zu Migrationsfragen Worte, die nicht überall in der Partei angesehen sind. Ich glaube, der gute Robert Habeck ist ein Typus Mann, der neu ist. Das ist so eine Art Gegenentwurf zu Trump. Er ist empathisch, er kommt aus dieser Schriftstellerecke. Wir wissen von Thea Dorn, dass das unfassbar empfindsame Menschen sind. Sie lächelt gelassen. Und die Grünen haben was
sagen, kühl.
Die Grünen haben etwas anderes auch geschafft. Sie haben diesen Riss in der Partei zwischen Realos und Fundis, also letztendlich zwischen, sagen wir mal, konservativ Mitte und sehr links, haben sie gekittet, auch deswegen, indem sie sich relativ elegant, aber doch konsequent von ihren älteren Kräften verabschiedet haben. Also Jürgen Trittin, Claudia Roth, Renate Künast, Hans-Christian Ströbele und einige mehr, die man in den Talkshows, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so gut ertragen konnte. Man wusste, was die sagen. Die haben sich gehäutet, die sind neu und sind jetzt sowas wie eine moderne Volkspartei, holen sich sehr viel von der SPD weg, nämlich das klassische, ich sag mal, moderne, vegane Großstadtpublikum, zeigt eben auch eine Schwäche der SPD, wenn man die alte Geißler-Theorie zugrunde legt, rechts und links sind dann doch relativ gleich. Wenn man jetzt also die Zahlen von Grünen, SPD und Linkspartei addiert, dann kommen die auf so auf jeden Fall deutlich 40 plus. Und so ganz viel hat sich da gar nicht geändert. Es hat sich nur was innerhalb des Lagers verschoben.
Ja, und vor allem hat sich das Land oder die Situation, in dem wir jetzt sind, radikal verändert, weil die Krise ist da, die Klimakrise ist da. Wir haben es letzten Sommer erlebt und vorher mussten die Grünen ja immer dramatisieren. oder moralisieren. Das heißt, sie mussten mit der Angst arbeiten. Es könnte kommen, Atomausstieg. Wenn wir das nicht machen, dann kommt möglicherweise der Super-GAU. Und jetzt ist es da. Das heißt, sie brauchen den Zeigefinger nicht mehr. Sie sind mittendrin in einem Unbehagen und sie sind sich einig. Ich glaube, das ist entscheidend. Die Linke ist auch in der Opposition und sie zerlegen sich. Wir erleben es tagtäglich zwischen Fraktion und Parteiführung.
Weil die Führungsfrage nicht geklärt ist.
Weil die nicht geklärt ist. Und hier spielen die beiden, also Baerbock und Habeck, sich ja sehr schön die Bälle zu. Das heißt, Baerbock guckt ganz klar, sie ist im Osten, die Grünen sind dort eigentlich eine Randpartei. Und sie hat sehr früh erkannt, dass sie das Soziale mit integrieren muss. Ich meine, die Grünen sind vorgeprescht und haben gesagt, wir wollen eine Grundsicherung. Das, was die SPD eben immer ein Geeiere, ein bisschen weniger Hartz IV, vielleicht gar nicht, vielleicht doch wieder etwas, fordern, fördern, ja, doch nur fordern, nein, nicht fördern und so weiter.
Aber die Grünen haben es geschafft. Sie haben vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass gerade bei der Wahl 2013 die Grünen mit einem sehr sozialpolitischen Kurs unter Jürgen Trittin, der da mal nochmal an die Spitze durfte, gescheitert sind.
Sie sind aber jetzt geschickter. Sie reden ja nicht mehr von Umverteilung. So. Ja, das ist eben raffiniert. Ja, es ist sehr, sie reden von Zerschlagung von den großen Datenkonzernen. Aber sie reden nicht von der Umverteilung, was die Linken getan haben bei jetzt ihrem Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die haben ganz klar und sehr fundiert gesagt, eine Steuer von 1,5% auf Vermögen und Eigentum. Eine Einkommenssteuererhöhung auf 70%. Damit finanzieren wir das bedingungslose Grundeinkommen. Sie haben es zu Ende buchstabiert und damit produzieren Sie natürlich bei ganz vielen Angst. Jetzt habe ich mir eine Eigentumswohnung gekauft. Jetzt soll ich da 1,5% zahlen, um dann die Faulen zu alimentieren. Mache ich nicht mit. Und damit sind Sie natürlich wieder im Aus. Und die Grünen sind geschickter. Die sagen, ja, 33 Milliarden, wir haben das Geld. Wo es herkommen soll, ist nicht ganz klar, aber damit machen wir Grundsicherung und damit schaffen wir Hartz IV ein für alle Mal ab und eiern nicht rum wie die SPD. Das heißt, die Grünen haben die SPD da einfach nicht nur überholt, sondern sie haben fundiert ein ganz klares Zeichen gesetzt und sie nehmen sich mit rein. Es war eine schöne Rede von Habeck, der eben nicht moralisiert, sondern sagt, liebe Leute, habt ihr alle eine Bohrmaschine? Meldet euch mal. Ja? Dann melden sich 200 Leute und sagen, ich habe eine Bohrmaschine. Dann fragt er als nächstes, ja, und wie oft habt ihr sie benutzt in dem letzten Monat? Und dann melden sich 20. Dann ist erstmal klar, okay, wir haben zu viele Bohrmaschinen. Dann sagt er aber, ich selbst habe meinen Kindern 4 geschenkt. Ja, er sagt, ich bin
Seinen
4 Kindern. Ja. Ich habe 4 Bohrmaschinen, obwohl klar ist, die Kinder brauchen jetzt nicht täglich eine Bohrmaschine, um damit das Kind immer einzureißen. Ja.
Das Bohrmaschinengleichnis, das
Roman Habeck. Und damit hat er natürlich die Leute, weil er eben nicht moralisiert, wir müssen euch die Bohrmaschinen wegnehmen, ihr habt zu viele, sondern das Problem bin ich auch. Ja, wir müssen gemeinsam eine andere Idee von Wachstum kreieren.
Ist halt die Frage, ich würde den Aufstieg der Grünen noch mal etwas anders beschreiben. Also natürlich übernehmen die ganz viel von dem, wo die SPD einfach in der Brache irgendwie liegt und verschwunden ist. Aber ich glaube, der gewaltige Wechsel, den die Grünen innerhalb jetzt dieses Jahres vollzogen haben, ist, dass sie zumindest in ihrer Spitze, in ihrer Führung, diesen Gestus des Rebellischen endgültig abgelegt haben. Es ist keine Partei, also die natürlich sehr genau weiß, die kommen aus einer Protestbewegung und sie senden doch sehr, sehr klare Signale und das hat auch was mit den Baden-Württemberg-Grünen zu tun. Also da gibt es jetzt so zwei, also es gibt die Baden-Württemberg-Grünen und auf einmal jetzt diese neue Bundesparteispitze, die sehr klar signalisieren, wir sind staatstragend. Wir haben den Anspruch, staatstragend zu sein.
Aber Robert Habeck spricht regelmäßig und konsequent von Radikalität. Also
er meint mit dem Begriff aber nicht mehr die Protestradikalität. Ja. Ich glaube, er meint damit eher, wenn ich das richtig verstehe, eine Radikalität, zum Beispiel was Verteidigung von Bürgerrechten, was ja eigentlich, Klammer auf Klammer zu, eher ein FDP-Anliegen mal hätte sein können, aber egal. Also das wollen sie durchaus in der Radikalität besetzen, aber wenn sie mir noch wahrscheinlich sogar im Jahre 2017 gesagt hätten, die politische Sommerreise der beiden grünen Vorstände steht als Motto unter des Glückes Unterpfand, also einer Zeile aus der deutschen Nationalhymne, hätte ich Sie, Herr Frenzel, wahrscheinlich auch gefragt, was haben Sie denn zum Frühstück geraucht? Also das machen Sie natürlich auch ganz geschickt, also dass der Habeck bei dieser politischen Sommerreise eher die kulturell mythischen deutschen Orte von der Wartburg über die Paulskirche abklappert. Der hat seine Reise, glaube ich, am Hermannsdenkmal eröffnet, zu sagen, ich schaue mir diese Orte an, die was mit dem Grummeln im Volke, mit der Ratlosigkeit zu tun haben.
Die Baerbock geht
eher zu den, wie auch immer, sozialen Brennpunktorten. Also das haben die schon wahnsinnig geschickt gemacht.
Eine Arbeitsteilung, die man jetzt mal unter Gender-Aspekt auch kritisieren müsste,
da
oder?
Ach, meiner Meinung nach auch ein Problem, weil ich meine, im Augenblick wird das ja alles vorbildlich sozusagen immer im selben Atemzug genannt. Ich glaube schon, dass es darauf hinauslaufen wird. Also die werden nicht zu zweit ins Kanzleramt einziehen wollen, falls der Tag mal, also ich meine, es wäre wenigstens ein revolutionärer Vorschlag.
Frau Dorn, Sie sind, ich habe mit Hajo Schumacher in diesem Jahr eine Sendung gehabt, das war im Oktober nach irgendeiner dieser grandiosen Landtagswahlen und da habe ich die kühne These gewagt, Robert Habeck wird der nächste Bundeskanzler sein. Da hat Hajo Schumacher gesagt, das ist ungefähr so wahrscheinlich, als würde Corbinian Frenzel Bundeskanzler werden. Jetzt sind meine Chancen unglaublich gestiegen.
Als Bundeskanzler?
aber die von den Habeck. Nein, aber das
also
ist natürlich schon.
Ich finde unsere Zeiten im Augenblick so chaotisch. Vieles ist möglich. Also da im Augenblick in der SPD kaum jemand in Sicht ist, der ernsthafte Chancen hätte, ein nächster Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin zu werden. Also natürlich ist die wahrscheinlichste Variante, dass die Bundeskanzlerin aus der CDU kommen wird.
Da hätten wir auch noch
die ist, glaube ich, auch noch in irgendeinem Umschlag steckt. Frau Kramp-Karrenbauer drin. Deshalb ist es aber nicht mehr im Bereich der völligen Utopie. Und das wird natürlich, glaube ich, schon mal ein weiterer Moment, wo die Grünen zeigen müssen, ob sie ihren Weg des Mitte-Pragmatismus Staatstragenden weitergehen, indem sie sagen, natürlich müssen wir dann irgendwann diese heilige Kuh Doppelspitze schlachten. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben sie das ja schon mal getan, als Joschka Fischer Spitzenkandidat war.
Also sie müssten was ganz anderes schlachten. Sie haben, glaube ich, irgendwann, sobald sie nämlich in Regierungsverantwortung kommen, ein ganz massives Problem, wenn man das nämlich wörtlich nimmt, was sie sagen. Nicht nur die Bohrmaschinen, also dass die Bohrmaschinenindustrie dann auf Kurzarbeit gehen muss, sondern vor allem die Autoindustrie. Die These von Habeck ist ja, wir können mit einem Zehntel der Mobilität von A nach B kommen, zumindest in den Großstädten. Das heißt, wenn man das jetzt wirklich radikal umsetzt, dass wir nur noch ein Zehntel der Autos produzieren. Und die Antwort, die bleibt ja natürlich schuldig, muss ja auch schuldig bleiben, weil damit macht er sich keine Freunde. Was heißt das, wenn wir nur ein Zehntel der Autos produzieren?
Da kann man nach Baden-Württemberg schauen.
Gigantische Investitionen in öffentlichen Nahverkehr.
Ja, nicht nur. Nein, es gibt ein ganz anderes Problem. Wir haben uns noch nie, auch die Grünen nicht, mit einem schrumpfenden Kapitalismus beschäftigt. Ja. Das heißt nämlich massive Rezession. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise aufgefangen werden mit sehr viel Geld, wo nur die Frage ist, drucken wir das Geld und sagen, okay, wir hoffen, wir sind produktiv genug, wir kriegen keine Inflation. Oder wir haben ein ganz großes Problem, dass wir nämlich sagen, okay, wir retten die Welt, aber dafür produzieren wir Armut und eben eine Rezession.